Jetzt geht's los. Das Thema heute Abend ist eine negative Gebetserhörung. Nämlich ein Bruder, wie ihr bemerkt habt, vorgestern hat gebetet und gedankt, dass die Vorträge nicht waren über Ordnung, Gemeindeordnung und Struktur. Heute Abend ausnahmsweise nach drei unordentlichen, unstrukturierten Predigten sind wir dabei, über ein solches Thema zu reden. Das Thema heute Abend lautet die Gemeinde und die Gemeinden. Oder vielleicht sagen wir so, Gott stellt seinen Traumhaus vor in Kleinausgabe. 1. Timotheus Kapitel 13, 3 meine ich, wollte nur sehen, ob ihr wach seid. Vers 14. Die schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit, der geoffenbart worden ist im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, gepredigt unter den Nationen, geglaubt in der Welt, aufgenommen in der Herrlichkeit. Und dann 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 1. Paulus, berufener Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Beachte hier, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Gemeinde, das ist sein Haus. Und schreibt hier ein Brief an die Gemeinde Gottes in Korinth. Die Gemeinden und die Gemeinde. Gottes weltweite, universelle Gemeinde und die Ortsgemeinden an den verschiedenen Orten, an jedem Ort, wo sie den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Nur eine Gemeinde, bestehend aus allen Gläubigen von diesem Zeitalter, weltweit. Sie ist etwa wie der Mond. Den Großteil von dem Mond haben wir nie gesehen. Manchmal sieht man mehr, ein vollständiges Bild, manchmal sieht man nur eine Scheibe. Und hin und wieder sieht man überhaupt nichts. Wenn die Heiligen an einem bestimmten Ort sich versammeln, wird die Gemeinde Gottes insofern an diesem Ort sichtbar. Die Gemeinde wird genannt Leib Christi, zum Beispiel in Epheserbrief. In Korintherbrief wird die Gemeinde Gottes in Korinth als Leib bezeichnet, so wie im Großen, so im Kleinen. Epheserbrief redet von dem Haus Gottes, gegründet auf den Herrn Jesus und seine 12 und seine Apostel und Propheten. Und auf die Apostel. Epheserbrief, oder 1. Korintherbrief, redet genauso von einem Haus, aber meint damit nicht die Gemeinde als Gesamtheit, sondern die Gemeinde am Ort. Epheserbrief redet von der Braut Christi. 2. Korintherbrief von einer Verlobten, von einer keuschen Verlobten. die mit Christus verlobt ist, die Gemeinde zu Korinth, die Braut Christi in Erwartung, Erwartung der Vermählung in Kleinausgabe. Genau wie der Leib aus Milliarden von Zellen besteht, alle genießen auch das gleiche Leben, haben denselben Ursprung und besitzen das gleiche Lebensprinzip. Das heißt, jede Zelle in deinem Körper hat genetische Information. Die ganze Erbanlage des ganzen Körpers ist einprogrammiert und eingeprägt an den Genen in jeder Zelle deines Körpers. Das Programm und die Beschaffenheit des ganzen Körpers findet man in jeder Zelle. Und so die Zelle ist der Körper in Kleinausgabe. Mit dieser ganzen genetischen Botschaft gespeichert. Die Versammlung in Schweinfurt, in der Austraße oder in Bad Kissingen, weiß nicht, wo ihr euch trifft, soll die Versammlung Gottes sein in Kleinausgabe. Wir sind nicht Glieder des Leibes, weil wir uns an einem bestimmten Ort und mit bestimmten Christen uns versammeln. Aber weil wir Leib Christi sind, weil wir Glieder an diesem Leib sind, haben wir die Verantwortung, uns so zu versammeln, dass die große Wahrheit, sozusagen die genetische Information, die auch an uns geschrieben ist, zum Ausdruck kommt. Wie sollen wir uns denn in dem Haus Gottes verhalten? Ein Vers aus dem Alten Testament, der wiederum im Neuen zitiert wird, 2. Mose Kapitel 25, Vers 9. Wenn wir über Gottes Haus im Neuen Testament reden, ist es eine Hilfe, einen gewissen Hintergrund im Alten Testament zu finden im Hinblick auf sein Haus. In dem zweiten Buch Mose, Kapitel 25, Vers 9: Nach allem, was ich dir zeige, nämlich dem Urbild, dem Muster der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Und dann Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 5, wo diese Stelle und eine ähnliche am Ende des Kapitels zitiert wird. Hebräer, Kapitel 8, Vers 5. Beginnen wir mit Vers 1. Die Hauptsache dessen aber, was wir sagen, ist, und wenn du Hebräerbrief studieren willst, das ist wirklich die Hauptsache des Buches, wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät als Diener des Heiligtums und des wahrhaftigen Zeltes, das der Herr errichtet hat, nicht ein Mensch. So die Rede ist von zwei Zelten. Ein Zelt, von einem Zelt, das Gott errichtet hat ohne Hände, und von einem Zelt, das von Menschen durch Menschenhände errichtet wurde. Denn jeder hohe Priester wird bestellt, um sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, das er darbringt. Das heißt ein Opfer. Wenn er nun auf Erden wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil die da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen. Wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, das Zelt aufzurichten, denn siehe, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das ich auf dem Berg gezeigt, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Wie sollen wir uns verhalten in dem neutestamentlichen Haus Gottes? Oben auf dem Berg zeigte Gott Mose das Urbild, das Muster, einen Entwurf einer sehr komplizierten Wohnstätte. Er hat es ihm genauestens geschildert, was für Baumaterial er benutzen sollte. Die Farbgebung hat Gott selbst festgelegt. Alles nach Maß, aus bestimmten Materialien, alles in einer bestimmten Reihenfolge gebaut. Nichts wurde dem Vorstellungsvermögen des Moses überlassen. Die Handwerker waren einfach nicht vor der Aufgabe gestellt, wir müssen ein Haus bauen und es muss ungefähr so groß sein. Und Hauptsache, es ist eine geeignete Stätte für den Gott Israels. Alles war genauestens festgelegt. Wieso? Hebräerbrief, und besonders im 8. Kapitel, sehen wir, dass dieses komische Zelt ein Abbild oder ein Schatten war der himmlischen Dinge. Der himmlischen Dinge. Jede Einzelheit nicht ohne Bedeutung. Unser Heil und die Vorgänge unserer Errettung und wie wir Gott nahen, wie ein sündhaftiger Mensch Gott nahen kann. Alles ist genau beschrieben in diesem Bauwerk. Sogar das Evangelium ist dort widerspiegelt. Siehe, dass du alles nach dem Muster machst, das ich dir auf dem Berge gezeigt habe. Wir wollen einen anderen heiligen Berg erklettern heute Abend. Und wir wollen sehen, was Jesus sagt über sein neutestamentliches Haus. Die ewige, unveränderliche Wahrheit und das, was Gottes Absichten war bei der Gründung der Gemeinde. Und eigentlich sollten wir diese gleichen Prinzipien sehen können in den örtlichen Zeugnissen dieser gleichen Wahrheit. Erklettern wir den Berg und schauen wir das Urbild an und überlegen wir, inwiefern ist unsere Gemeinde, inwiefern schildert sie diese Wahrheiten in Kleinausgabe. Zuerst einmal heute Abend, wenn wir reden über dieses Thema, Gottes Absicht über die Gemeinde und wie wir Gottes Absicht entsprechend das darstellen, drei Prinzipien. Wir wollen das ganze Wort Gottes zur Rate ziehen. Das ganze Wort Gottes ist maßgebend. Er sagte nach allem, was ich dir zeige. Nichts wurde dem menschlichen Vorstellungsvermögen überlassen. Gott wollte sehr vorsichtig sein. Seine Herzenswünsche in Bezug auf das Evangelium oder seine Prinzipien des Evangeliums und eine Schilderung der Person des Herrn und wie man Gott naht, das sollte nicht dem Willkür irgendeines Handwerkers überlassen werden. Du weißt heutzutage besonders, wie abstrakt und fast schwieriger zu begreifen manche Ausdrucksformen sind. Das ganze Wort Gottes und nichts als das Wort Gottes. Nach allem, was ich dir zeige, es ist die Offenbarung Gottes, die wir befragen, wenn es geht um die Gestaltung unseres Gemeindelebens. Und drittens, Struktur und Ordnung sind immer zu verstehen im Hinblick auf ewige Dinge. Eben wie im Alten Testament, Moses baute ein Abbild oder ein Schatten von himmlischen Wirklichkeiten dargestellt in dem Zelt mit Gottes Händen gebaut. All das, was dargestellt war auf diesem Erde in der Wüste, da ausgestellt war, war so zu verstehen im Hinblick auf ewige Wirklichkeit. Es ist irgendwie lustig, wenn du denkst, nehmen wir das Buch von Paul Kine, dieses Buch über das Haus Gottes in der Wüste. Ich habe daheim ein Haus mit Bildern von einem Abbild, von einem Abbild, von dem Urbild, das Mose gesehen hat in der Wüste, auf dem Heiligen Berg. All diese Dinge sind von tiefer Bedeutung. Das erste Prinzip, das ganze Wort Gottes. Nach allem, was ich dir zeige, sollst du es bauen. Das ganze Wort Gottes. Im 20. Jahrhundert gibt es gewisse Aspekte von Gemeindeleben und von der Darstellung dieser Wahrheiten, die man gerne weg erklärt. Wir sind moderner geworden. Das war damals. Ein Ältester von einer Gemeinde in Kanada hat mir letzten Sonntag gesagt, dass die Frauen lehren in seiner Gemeinde. Und ich war ein bisschen überrascht, denn er sagte, ja, weißt du, damals haben die Frauen die Ausbildungschancen nicht genossen, die heute haben. Und so, und ich rede nicht von, sicherlich soll die Frauen der Gemeinde lehren in gewisser Hinsicht, aber er meinte, dass sie Männer lehren in seiner Gemeinde, dass sie Lehrvorträge halten, wo ihre Absicht ist, Männer der Heiligen Schrift beizubringen. Dinge wie Geistesführung, verschiedene Aspekte der Rolle der Frau sind jetzt einfach weg erklärt. Wir haben zum Beispiel in vielen Ecken da unten in Österreich den Ruf, dass wir gesetzliche Gemeinden sind, bloß weil unsere Geschwister, unsere Schwester beim Gebet und beim Brechen des Brotes und bei verschiedenen Anlässen sich bedecken in der Gemeinde. Und so wir sind sofort abgestempelt als gesetzlich. Weil man das nicht wahrhaben kann, es kann nicht sein, denn es darf nicht sein. Es ist interessant, aber nur eine Abstecke. Ich habe da zu mir zur Verfügung stehen 1700 Bücher über die Bibel, Kommentare, brocken zum Teil mit 2000 Seiten. Und das ist etwa auf eine Wand, das ist etwa 14 Quadratmeter Bücher. Gell? Und ich habe manche sehr alte Kommentare, die ich anschauen kann. Ich kann anschauen, was Calvin gesagt hat oder Leute aus den vorigen Jahrhunderten. Diese Meinung, ich kann euch sagen, ist eine Meinung des 20. Jahrhunderts. Du liest nicht in den alten Kommentaren von irgendeinem großen Mann, egal aus welcher Gemeindetradition er kommt, dass diese Dinge damals kulturell waren. Ich erinnere mich, ja, nehmen wir an, wir gehen zum Baden in Süditalien. Wir spazieren in der Früh zum Strand und der Stefan sagte, ja, was ist das da, Vater? Ich sagte, das ist ein Auto. Er sagte, aber eine Fensterscheibe ist eingeschlagen und das Radio ist weg. Ich sagte, das ist immer noch ein Auto. Zum Mittag wird es heiß und man kommt zurück vom Strand und man geht ans Auto vorbei. Schau mal, Vati, was ist das? Es ist ein Auto, Stefan. Aber jetzt haben sie alle Räder gestohlen. Und ich sage, ja, immerhin ist es ein Auto. Nachmittag ist es ein bisschen kühler, wir gehen dann zurück zum Strand und da steht die Motorhaube auf und da gibt es kein Motor. Was ist das? Es ist ein Auto. Ich habe keinen Motor. Ja, es ist immer noch ein Auto. Das ist keine Kuh da. Geparkt. Immer noch ein Auto. Und dann die ganze Scheinwerfer, wir kommen am Abend zurück, die ganze Scheinwerfer sind weg. Was ist das? Das ist ein Auto. Ja, es ist immer noch ein Auto. Und ich nehme an, es ist immer noch eine Gemeinde. Selbst wenn du in vieler Hinsicht abweichst von dem, was Gott, wie Gott eine Gemeinde gemeint hat. Wenn du das weglässt, und das weg erklärst und hast einen Ersatz für das. Naja. Es steht uns nicht zu, das Muster Gottes beliebig umzuändern, Geschwister, herumzubasteln, Freiheit zu nehmen in Fragen, wo Gott uns in der Bibel keine Freiheit gibt. Bei Grundsätzen der Gemeinde, sogar bei biblischen Formen, dürfen wir kein Fragezeichen setzen, wo Gott einen Punkt gesetzt hat. Das zweite Prinzip, das ganze Wort Gottes, wie wir sagten am Anfang, das zweite Prinzip, nur das Wort Gottes. Nichts wurde dem Vorstellungsvermögen der Handwerker überlassen, und das soll auch nicht bei uns sein. Traditionen dürfen nicht bestimmen, wie wir uns verhalten im Hause Gottes. Eine Tradition ist eine logische Idee, die sich eingebürgert hat irgendwann, manchmal eine gute Idee, die im Laufe der Zeit irgendwie überliefert wird und überliefert wird, und bald hat es irgendwie den Klang der Wahrheit. Und man wird loyal, selbst zu Traditionen. Und meine nicht, dass deine Gemeinde eine Ausnahme ist. Unsere Gemeinden in Salzburg, so jung wie sie sind, sieht man, dass Traditionen entstehen. Das ist ganz normal. Aber unsere Aufgabe ist es, unsere Handhabung oder unsere Anwendung geistlicher Prinzipien immer wieder zu überprüfen. Und jede Generation von Christen hat das Recht, noch mehr die Verantwortung, die vorhandene Traditionen anhand des Wortes Gottes zu prüfen, denn wie laut Markus Evangelium, so wie es war bei den Juden, ist es auch heute, ihr macht Gottes Prinzipien, Gottes Wort ungültig mit euren Traditionen. Ich glaube nicht, dass es Gott gefällt, wenn Rationalisierungsfachleute herumbasteln mit seinem Haus. Rationalisierungsfachmann will einen besseren Weg finden, das Ziel zu erreichen. Das ist so etwa, was David getan hat, wenn man liest in 1. Chroniker oder in 2. Samuel. Er wollte die Bundeslade bringen nach Jerusalem, zum königlichen Hauptstadt, zu dem eigentlichen Ort, den der vorgesehen war. Das war eine gute Absicht. Er wollte auch nicht, dass Gott irgendwie, dass sein Thron wohnt unter einem Zelt, während David, der König, schon in ein getäfeltes Haus wohnt. Das war eine gute Absicht. Er will die Lade Gottes nach Jerusalem bringen, das gefällt Gott. Aber wie wird er das tun? Na ja, denkt David, ich lasse einen neuen Wagen bauen. Diese Bundeslade-Ding ist fast pures Gold. Und das ist ein schweres Gerät. Und diese arme Leviten, das ist eine lange Reise, das Ding zu tragen. Na, das Rad ist längst erfunden. Benutzen wir ein bisschen Technologie, kommen wir schneller zum Ziel. Es ist nur eine Detailfrage. Ich glaube wirklich, dass es in Davids Herzen nur eine Detailfrage war. Aber ist es eine Detailfrage, wenn Gott ganz klare Anweisung gegeben hat, wie sein Thron zu tragen ist? Denn über die Cherubimen sagt der Text, thront Jehova. Und das ist eine ganz interessante Sache. David gerade etabliert als König, zwei Siege nacheinander, wo die Philistermacht für ein und allemal gebrochen ist. Und jetzt ist er befestigt und jetzt hat er so viele Frauen und so viele Kinder. Er baut sein Haus. Er ist befestigt. Und jetzt kommt er, nimmt eine Hauptstadt ein und stattdessen, dass irgendein Stamm eine Hegemonie hätte und sagen könnte, David ist unser Kind, unser König und gehört zu unserem Stamm, und wie Adenauer, weißt du, Hauptstadt getan hat zu seiner Heimat in Bonn, das war nicht so mit David. Er nahm eine noch nicht jüdische Stadt ein und hat sie mit allen 12 Stämmen erobert. Und jetzt ist er befestigt in seiner Macht, der unbeschrittene König Israels. Und jetzt kommt Gottes Thron dahin, wo sein Thron ist. Und die Frage ist, hier ist der Thron Gottes auf dieser neuen Wagen, gezogen von Kühen. David hat das von den Philistern gelernt. Ich meine, die Philister haben es getan, es war eine schuldlose Handlung. Was sollen die Philister, die Ungläubigen, wissen über Gottes Ordnungen? Und Gott hat das sogar irgendwie anerkannt, wie die Philister seine Bundeslade zurück nach Israel geschickt hat. Aber sollen Gottes Kinder ein Beispiel nehmen an die Philister? Jetzt kommt Gottes Thron. Und es gibt natürlich ein paar Löcher, Schlaglöcher da in der alten Straße. Und auf einmal wackelt diese teure Bundeslade und die Hand geht auf, um zu stützen. Und hier ist die Frage, liebe Geschwister. Wer stützt wessen Thron? Und auf einmal siehst du die ungeheure Wichtigkeit, dass kein Mensch, egal wie befestigt er ist in seiner Macht, kein Politiker darf jemals in der Rolle sein, wo er Gottes Thron stützt. Denn Gott setzt die Pfeiler ein unter dieser Erde. Gott stützt Davids Thron. Es ist nicht, dass David ein Haus baut für Gott. Nein, Gott baut David ein Haus. Ein Formfehler, sagst du. Nein, Gott ist so heilig. Ein Mensch ist tot an der Stelle. Trotz der ganzen Gesang und die wunderbaren Instrumente und die Halleluja-Meeting, weißt du, trotzdem, der Mann war tot. Weil diese Detailfrage etwas ausdrückte über die Regierungswege Gottes. Ich will nicht sagen, dass wir umeinander streiten sollen, lieblos über Detailfragen. Was ich sagen will, ist, dass Davids Plan wohl gemeint war, aber er war nicht wortgemäß. Der Chroniker schreibt es so, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Interessant ist es später, wenn die Leviten ihre Chance haben, dieses schwere Gerät zu tragen. Gott half ihnen zu tragen. Wisst ihr, gewisse Prinzipien, wenn es geht um Gottes Zeugnis in dieser Welt, um Gemeinde Gottes sein im Kleinformat, manche Dinge scheinen irgendwie schwierig zu sein und schwer zu sein und schwerfällig. Und es ist viel leichter, irgendeinen Musiker zu haben und irgendein paar Stars und es wäre schnellere Wege zum gleichen Ziel vielleicht, meint man. Aber Gott half den Leviten, seine Lade wortgemäß zu tragen. Keine Tradition, keine Rationalisierungsversuche dürfen die biblischen Prinzipien außer Kraft setzen. Drittens, und ein sehr wesentlicher Punkt, Struktur und Ordnung sind leichter zu verstehen und werden mehr Freude, und wir haben mehr Freude, sie zu befolgen, und sie sind weniger gefährlich, wenn sie nicht Selbstzweck sind. Ich kann mich an eine Zeit in meinem Leben erinnern, wo ich einiges gesehen hatte, wo viele Christen anscheinend noch nicht gesehen haben oder haben eine andere Auffassung, und ich war einfach heilfroh, es verstanden zu haben, bis zu dem Punkt, wo ich stolz war drauf. Und wir haben das und das praktizieren wir und wir sind in einer Minderheit. Ich habe mich ein bisschen auch gefreut, dass wir in der Minderheit waren. Entschuldigung. Und das war natürlich Sünde. Und das ist natürlich gefährlich. Gefährlich, wenn Struktur und Ordnung zur Hauptsache wird. Ich habe den Vers so zitiert gehört, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott der Ordnung. Das hat natürlich ein Deutscher gesagt. Aber das steht nicht. So, es steht, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Und manche Leute sind bereit, den Frieden in einer Gemeinde durch den Dreck zu ziehen für ihre Auffassung der Ordnung. Es ist viel leichter zu verstehen. Wir haben viel mehr Freude zu praktizieren. Etwas, was weniger gefährlich ist, wenn es nicht ein Selbstzweck ist. Wenn wir Leute zeigen können, die Verbindung zwischen unseren Ausdrucksformen in der Gemeinde, die Verbindung zwischen diesen Dingen und den ewigen himmlischen Wirklichkeiten, dann ist es auf einmal eine Hilfe und eine Stütze zur richtigen Verständnis der Bibel, statt ein kleiner Unterschied und ein kleiner Sondergut, auf das wir uns, auf das wir stolz sein können. Und dann sitzen wir da oben in unserer kleinen Gemeinde wie der Hahn auf seinem Misthaufen. Ordnung ist nie Selbstzweck. Eine Hausordnung in einem Wohnhaus ist dazu da, das gemeinschaftliche Leben zu regeln und zu fördern. Und Gottes Ordnungen sind immer da, um Gottes Charakter Ausdruck zu bringen oder seinen heiligen Plan oder um die Bewohner des Hauses zu schützen. Ich finde es wunderbar, dass die Heilige Schrift sagt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze. Sogar eine Detailfrage, wenn sie ihren Ursprung in unserem Sinn, ihren Ursprung im Himmel hat, sie ist nützlich. Natürlich gibt es größere Gebote und kleinere Gebote im Wort Gottes, aber Jesus sagt, wer die geringste dieser Gebote nicht befolgt und anders lehrt, der ist der geringste im Reich des Himmels. Es gibt natürlich größere und geringere Gebote. Da wollen wir auch unterscheiden. Aber die ganze Schrift ist nützlich. Und wenn ich die gewaltige Botschaft zum Beispiel hinter Kopfbedeckung verstehen würde. Ich habe das erlebt bei Schwestern. Sie waren radikal dagegen. Wir haben eine Schwester in unserer Gemeinde. Sie ist viel begabter als ihr Mann. Und sehr ausgebildet und hat ihre eigene Meinung. Wir haben und als sie das verstanden hat von der Schrift, sie hat das getan. Eine andere Frau war Obfrau der sozialistischen Frauen. Glaubst du, das ist einfach? Aber sie sah, was die Heilige Schrift sagte, und sie hat es verstanden, und so sie hat es getan. Du, ich habe viel bessere Chancen bei einem Katholiken als jemand aus einer freikirchlichen Denomination. Eine Katholikin war in der Versammlung frisch bekehrt oder so halb bekehrt. Sie sagt zu der Frau neben ihr, du, warum habt ihr eure Köpfe bedeckt? Sie sagte, es steht in 1. Korinther 11. Sie sagte, oh, Entschuldigung, ich bin erst in Lukas Evangelium. Sie war erst in Lukas Evangelium. Aber ich sage dir, ein Katholik hat viel mehr Achtung für diese Richtlinie als viele Leute aus freikirchlichen Gemeinden. Nicht, dass ich über dieses Thema reden will, es ist nur ein Fallbeispiel. Aber wenn Menschen das verstehen, die herrliche Wahrheiten beim Brechen des Brotes oder in dieser Frage, es war so interessant, ein Bruder war bei mir von der Freien Theologischen Akademie und hat ein Praktikum gemacht und er ist ziemlich von einer bekannten Familie und er ist ein sehr toller Bruder und all das, aber er erlebte, wie Menschen zum Glauben kamen vor seinen Augen. Das hat ihn begeistert. Das war gewaltig. Das haben sie nicht da gelernt. Ja? Und dann war so begeistert von der Versammlung, dann sagte er nachher, Fred, wie kann ich den Geschwistern beibringen, dass wir jede Woche das Brot brechen? Welche Verse führst du an? Und er wollte einen Bibelvers, der sagt, du sollst jede Woche das Brot brechen. Ich sagte, du, wenn du den Vers hättest, wäre er nicht genug für viele Christen.
wäre nicht genug.
Denn meine Erfahrung ist, wie eine Frau mir letztes Wochenende gesagt hat, ich sagte, wenn ich dir einen Bibelvers zeige, ist das genug? Sie sagte, ein Bibelvers ist nicht genug. Sie wollte zwei haben. Aber du, ich fand einen deutlichen. Ich konnte nicht aus. Aber nicht in dieser Frage, in einer ganz anderen Frage. Jedenfalls, ein Bibelvers ist für viele Christen nicht genug. Es tut mir wirklich leid. Aber weißt du, wie er das getan hat in seiner Versammlung? Er hat begonnen zu reden über das, was Brotbrechen ausdrückt. Er hat begonnen zu zeigen den Zusammenhang zwischen dem, was wir tun, und diese unheimliche Wahrheiten, die er erst kennengelernt hat in Salzburger Land. Er hat begonnen zu vorzustellen, wie wir das getan haben. Und hier gibt es Freiheit und so geht das. Und probieren wir einmal. Und jetzt die Geschwister lieben das und könnten es gar nicht wegdenken. Aber ich sage dir eines, für sie wäre ein Bibelvers zu wenig. So traurig wie das sein mag. Wenn wir Leute zeigen den Zusammenhang zwischen Ordnung und Richtlinien der Schrift und ewige Wahrheiten, zwischen dem Evangelium oder die Person Gottes und wie Gott sich offenbart in Christus, dann ist es ihnen teuer genug. Man spannt ihre ganze Loyalität ein. Und so zusammenfassend haben wir eine Berufung auf Erden, dort am Ort, wo wir sind, nach dem himmlischen Muster, am Berg, Gemeinde darzustellen und zu sein. Kleinausgabe auf Erden von der himmlischen Gemeinde. Das erste Prinzip, über das ich kurz reden will, ist die Einheit des Leibes. Lesen wir Johannes Kapitel 12. 11, meine ich, Kapitel 11. Vers 49, einer von ihnen, Kaiphas, der jenes Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen, ihr wisst nichts und überlegt auch nicht, dass es nützlich ist, dass ein Mensch für das Volk sterbe und nicht die ganze Nation umkomme. Dies aber sagte er nicht aus sich selbst, sondern da er jenes Jahr hoher Priester war, weissagte er, dass Jesus für die Nation sterben sollte und nicht für die Nation allein, sondern dass er auch die zerstreuten Kinder Gottes in ein versammelte. Warum ist Christus gestorben? Unter anderem für die Einheit des Leibes. Kapitel 10, Vers 13. Ich bin der gute Hirte, und ich kenne die Meinen und bin gekannt von den Meinen. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne, und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören. Und es wird eine Herde, ein Hirte sein. So wunderbar, die Einheit des Leibes, die Einheit der einen Herde Gottes. Worin besteht die Einheit? Ich bin dauernd gefragt von Leuten, in zu welchem Hof gehörst du? Wisst ihr, was ich meine? Ich sagte, ich weiß nicht. Manchmal meine ich, ich bin katholisch, und dann denke ich wiederum, ich bin evangelisch. Ich weiß nicht. Das Einfachste sage ich dir, ich bin einfach Christ. Das ist natürlich nicht genug für sie. Sie wollen wissen, zu welchem Hof ich gehöre. Wie steht der Name auf dem Hof, wo ich mich aufhalte? Aber wisst ihr was? Im vorherigen Kapitel ist ein junger Mensch, weil er treu war zu dem, was er wusste über Jesus, so er sehr wenig. Und im Laufe der Konfrontation mit Menschen aus seinem Hof, erkannte er mehr und mehr und mehr von dem Herrn. Und schließlich, seine Eltern konnten es gar nicht begreifen, haben sie ihn exkommuniziert von der Synagoge. Sie haben ihn hinausgeschmissen
Der Text sagt, als Jesus hörte, dass er hinausgeworfen wurde, ging Jesus und fand ihn und redete zu ihm, glaubst du an den Menschensohn? Wer ist er, dass ich an ihn glaube? Ihn hast du gesehen. Und er ist es, der mit dir redet. Inwiefern hat er ihn gesehen? Er war blind, als Jesus einen Teig gemacht hat, er gespuckt auf die Erde, einen Teig gemacht und seine Augen gestrichen. Das ist übrigens in meiner Familie eine strafbare Tat. So, aber er machte einen Teig und der Mann konnte es desto weniger sehen mit dem ganzen Dreck in seinen Augen. Dann sagte er, geh zu dem Teig namens Gesandt. Und er kam wieder sehend. Wie kann er sagen, du hast ihn gesehen und er ist der, der mit dir redet? Ja, weil er ihn gesehen hat, wie wir ihn gesehen haben. Zuerst war er nur ein Mensch namens Jesus und dann ein Prophet in der Auseinandersetzung mit Menschen, die behaupteten, dass er ein Sünder war. Und je heißer die Diskussion, desto mehr sieht der Mann, wer Jesus wirklich ist und schließlich hier konfrontiert mit ihm. Er hat ihn wirklich gesehen. Und da er ihn gesehen hatte und seine Stimme gefolgt war, fand er sich außerhalb einem Hof. Die haben ihn rausgeschmissen. Wo ist er gelandet? In die Hände Jesu. In die Hand des Vaters. Jetzt braucht er kein Hof. Er hat die Stimme des Herrn. Und dann waren es Schafe in anderen Höfen. Es waren griechische und römische Schafe. Sind aus dem griechischen Götzendienst und römischen Götzendienst gekommen und dann später aus dem katholischen und evangelischen Götzendienst. Aus den Höfen heraus. Wieso? Sie erkannten seine Stimme. Sie folgten ihm nach. Und so Jesus gründet jetzt einen neuen Hof, oder? Nein, kein Hof mehr. Die Einheit der Kirche Christi besteht darin, dass Menschen seine Stimme hören. Sie kommen zu einem lebendigen Glauben und was uns verbindet, ist unser gemeinsamer Herr. Die Nachfolge dieses Hirten. Die Gemeinde ist eins. Schafe aus verschiedenen Höfen, die zerstreuten Kinder Gottes eins gemacht. Man liest 1. Korintherbrief, aber die Gemeinde, die betont die Einheit des Leibes örtlich. Man findet eine örtliche Gemeinde von Uneinigkeit, Parteiungen und Fanclubs von großen Predigern. Wir sind die paulinische Christen. Und die anderen waren die petrinische oder was weiß ich. Oh, wir sind die richtigen Christen, weder Paulus noch Petrus. Eine Frühform des Denominationalismus. Und so Paulus nimmt die Korinther hinauf auf den Berg und er sagt, Leute, schau mal hier. Das Urbild. Überleg mal, ihr bekennt, ihr seid von Paulus oder Petrus oder von Christus. Ist Christus geteilt? Ist Christus zerteilt? Nein. Liebe Geschwister, viele auf dieser Erde mit ihren vielen Gemeinden und Gemeinderechnungen und Pocken auf Bezeichnungen und Power und alles Mögliche geben zwar den Eindruck, dass Christus zerteilt ist, aber Gott hat sein hoherpriesterliches Gebet gehört. Wir sind eins, wie Gott, Vater und Sohn eins sind. Wir sind in dem Geist hineingetauft. Wir sind mit dem Geist getränkt. Wir haben den Heiligen Geist, die göttliche Person in uns. Und wir sind im Geist. Und wir sind eine super Persönlichkeit. Unsere Persönlichkeit und Individualität ist nicht aufgelöst. Aber wir gehören zu etwas Großem und Wunderbarem, wenn wir nur Augen dafür hätten. Nein, Christus ist nicht zerteilt. Dann warum tut ihr so? Paulus, ist Paulus für euch gekreuzigt worden? Er nimmt sie zurück zum Kreuz. Ein Kreuz. Christus ist für sie gekreuzigt. Wieso nehmt ihr euch nach Paulus? Seid ihr auf den Namen von Paulus getauft? Gott sei Dank nicht. Ihr seid alle mit einem Geist in einem Leib getauft worden. Er erinnert die Korinther, wie kaum eine Gemeinde im Neuen Testament, an das Urbild, an die wirkliche grundlegenden Wahrheiten der Versammlung Gottes. Und er zeigt ihnen, dass sie ihre mangelhafte Darstellung dieser Wahrheiten zu korrigieren hatten. Sie sind doch die Versammlung Gottes in Korinth. Ist das nicht ein wunderbarer Begriff? Und das Vorrecht, die Versammlung Gottes an einem Ort zu sein. Und heute ist dieser Prozess weit fortgeschritten. Manche Kirchenorganisationen beanspruchen, die Kirche Gottes zu sein. Es macht mich krank, manchmal möchte ich brechen, wenn ich das höre. Die Kirche, die Kirche, die Kirche, die Kirche. Und in Österreich meint man nur eine Kirche, die Kirche. Reihen besetzt von Ungläubigen. Gruppen versammeln sich und manche nennen sich nach großen Männern. Nach Luther. Hat jemand das ausgeprägt? Aha. Bedarf ist ein intelligenter Mitarbeiter. Manche nennen sich nach großen Männern der Geschichte, nach Luther. Manche nennen sich nach einem Ritus, Baptismo, Taufe, die Täufer, Christen, die Baptisten. Manche haben ihre Methoden der Heiligung entwickelt. Im Laufe ihrer Geschichte, da gibt es Methodisten. Manche glauben besonders an einem Ereignis mit dem Heiligen Geist oder ein Erlebnis mit dem Heiligen Geist. Ihr persönliches Pfingsten, sie nennen sich Pfingstler. Manche sind so frech, sich zu nennen Gemeinde Christi. Als ob ihr kleine Gemeindlein vielleicht eine aus vier an einem Ort, die Gemeinde Christi an dem Ort tatsächlich ist. Manche nennen sich nach Gemeindestruktur. Die haben Bischöfe, die Episkopalianer. Manche haben Ältesten und sind stolz darauf, die Presbyterianer. Manche predigen das Evangelium oder haben es einmal getan und sie sind evangelisch. Und manche benutzen biblische Namen, die nicht nur ihre Gemeinden, sondern allen Gemeinden gehören sollen. Überleg mal den Namen, the Assemblies of God, die Versammlungen Gottes. Meine Güte, gehörst du zu dieser Pfingstrichtung? Ich nicht. Aber irgendwie, wenn ich das höre, wo gehörst du? Ich gehöre zu der Assembly of God. Meine Güte, was heißt das dann für mich? Oder manche Christen, denen wir vielleicht näher stehen, sie reden von der Versammlung. Freunde, Sie meinen nicht die Gemeinde Gottes im Großen und Ganzen. Sie meinen die Leute, die identifiziert sind mit ihrer Gemeindebewegung. Die Welt beobachtet mehr als 10.000 Denominationen heutzutage. 10.000. Was soll sie daraus schließen? Ist Christus erteilt? Wir können recht wenig tun, diese furchtbaren Umstände zu verändern, aber die Frage bleibt, wie verhalten wir uns im Hause Gottes? Zwei Prinzipien dazu. Die Darstellung der Einheit des Leibes, drei Prinzipien, Entschuldigung. Der Leib besteht ausschließlich aus Wiedergeborenen. Daher nehmen wir Abstand von jeder Einheit, die größer ist als die Einheit des Leibes Christi. Wir haben eine Taufe durchgeführt in einem Gemeindelokal. Dort war ein Plakat aufgehängt auf der Tür.
große Titel, betet für die Einheit aller Christen. Es war die Gebetswoche der ökumenischen Bewegung, da gedruckt unterhalb war römische katholische Kirche, helvetische Bekenntnis, augsburgische Bekenntnis, die, es war ein anderer, ich weiß nicht, was ich geschrieben habe, griechisch-orthodox und die Methodisten. Beten für die Einheit aller Christen, das ist nicht die Einheit aller Christen, das ist beten für die Einheit aller Kirchen. Das ist was anderes. Was ist die Basis der Zugehörigkeit zu diesen genannten Kirchen? Ist sie Bekehrung und Wiedergeburt? Oder ist sie ein Ritus? Eine Taufe als Baby, eine Konfirmation des Taufbekenntnisses oder eine Taufe als Baby und eine Firmung. Reihenweise in Salzburger Land empfangen sie den Heiligen Geist zu Pfingsten. Das ist nicht geistliche Einheit, wie die Bibel das meint. Das ist die Vereinigung von Organisationen, etwa wie die Flick-Konzerne. Letztes Jahr war ich auf einem Besuch bei einem evangelischen Pfarrer, bei einem Gläubigen. Wir haben eine schöne Zeit der Gemeinschaft gehabt. Wir hatten eine Evangelisation veranstaltet in dem Dorf, wo er war. Und einige Leute sind zum Glauben gekommen und Christoph mit anderen betreut diesen Kreis von etwa 15 Gläubigen in diesem Ort. Nach schöner Gemeinschaft, ich meine es wirklich, und Kaffee trinken und Austausch, dann hat er uns mitgeteilt, dass in seine Pfarre sind es 1000 Evangelische in einer Gesamtbevölkerung von 25.000 Einwohnern um diesen Ort herum. Nach seiner Schätzung sind 20 dieser 1000 evangelischen erweckte Christen und eine geringe Teil von diesen 20 sind wirklich wiedergeboren. Das sagt der gläubige Pfarrer. 1000 evangelischen aus einer Gesamtbevölkerung von 25.000, 20 sind erweckt und eine kleinere Anzahl sind wiedergeboren. Und dann gab er seine Angst Ausdruck vor unserer Gemeindearbeit. Er sagte, Fred, weißt du, wir waren dann inzwischen per Du, Fred, weißt du, eure Gemeinden wachsen so schnell und ihr seid so stark und selbstbewusst, sagte er. Überall entstehen Gemeinden von euch. Ich habe eine Bitte an dich, ich sagte, was? Du hast zwei Alternativen. Es klang dann nicht wie eine Bitte. Eins, wir arbeiten eng zusammen mit der Kirche und die Bekehrten von der evangelischen Kirche kommen dann in die evangelische Kirche. Zweitens, ihr verzichtet aus Rücksicht auf die Bemühung von mir als Pfarrer dieser Gemeinde. Ihr verzichtet auf eure Gemeinde, ihr stellt alle Evangelisationen ein und ihr verlasst die Gegend. Ich sagte aber, Brüder, 95% der Bevölkerung ist katholisch. So, ich habe eine dritte Alternative angeboten, die, glaube ich, im Sinne der Einheit des Leibes dient. Wir gründen eine Versammlung und wir werben nicht um die 20 Leute. Wir haben genug 24, 980 Leute, das ist genug zu evangelisieren. Die 20 brauchen wir nicht. Uns reißen um 20 Hansel da in diesem Ort. Drittens, wir reden positiv vor der Welt über die Bemühung dieses Pfarrers. Ja, wir kennen ihn. Und wir kennen ihn gut. Und ich bin auch per Du mit ihm. Und ich freue mich über seinen Glauben und über seine Bemühungen zu evangelisieren, seine Kirche. Übrigens, nur nebenbei gesagt, wenn man eine Kirche evangelisieren muss, weißt du, was das über sie aussagt. Drittens, wir ermutigen den Pfarrer. Wir haben auch gesagt, wir könnten gewisse Schulungen, die uns geholfen haben, anbieten für seine Mitarbeiter. Geschwister, Einheit ist unmöglich
Oder Zugehörigkeit zu einer Organisation ist unmöglich, wenn in dem Gebiet 98% der Glieder der Organisation sind ungläubig. Meine, ich bin bei einem Tennisverein und ich glaube, etwa der Prozentsatz ist ungläubig. Aber sie haben nicht das Bekenntnis, Kirche Christi zu sein, sondern Tennisverein. Und auf dem Basis treffen wir uns und schwitzen. Aber wir brechen das Brot nicht zusammen, Leute. Die Einheit des Leibes besteht ausschließlich aus Wiedergeborenen. Wir nehmen Abstand von jeder größeren Einheit. Zweitens, die Einheit des Leibes besteht nicht nur ausschließlich aus Wiedergeborenen, sondern aus allen Wiedergeborenen. Aus dem Grund nehmen wir Abstand von jeder Einheit, die kleiner ist als der Leib Christi oder Leib Christi dargestellt an dem Ort, wo wir sind. Wir können nicht eine Organisation gründen, die nicht aus allen Gliedern des Leibes besteht. Es gibt nur zwei Ausdrucksformen der geistigen Einheit mit einer biblischen Berechtigung, und das ist die Gemeinde weltweit hier und die Gemeinde am Ort. Das sind die einzigen zwei Arten von Darstellung von Gemeinde in der Bibel. Es gibt nichts dazwischen. Und eben deswegen können wir nicht mitmachen mit einer Einheit aus Christen besteht, die eigentlich kleiner ist als Leib Christi. Wir Menschen haben eine geerbte Krankheit. Wir müssen uns organisieren. Gemeinden entstehen, haben eine ähnliche Herkunft, ähnliche Überzeugung, ähnliche Betonung, ähnliche Struktur. Wir müssen uns organisieren. Und meistens sieht das in unseren demokratischen Ländern so aus. Ich betone demokratische Länder, denn zum Beispiel die römische katholische Kirche ist ein Spiegelbild von der römischen Hierarchie im römischen Reich. Sie haben ihr Kaiser, sie haben ihr Tribunen, sie haben ihr Senat, sie haben ihr Prokuratoren und der Stadthalter und die ganzen Leute umeinander in Beamten bis in Finitum. Aber wir tun es anders, wir sind irgendwie erleuchtet. Ja? Wir tun es nach einem demokratischen Muster meistens. Gemeinden von ähnlicher Herkunft wählen aus ihrer Mitte Abgeordneten, die sie dann schicken auf eine auf Bundesebene zu einem Bundesgremium. Und dieses Gremium wählt dann eine Bundesleitung mit Vorsitzenden und so weiter. Das ist durchaus demokratisch. Selbstverständlich, dass jeder Schweizer, jeder Deutsche seit einiger Zeit und jeder Amerikaner sich dazu neigt. Es ist interessant, wenn du in anderen Ländern reist, zum Beispiel in Ostblockländern, wo Diktatur vorhanden war für so viele Jahre, diese Strukturen sind desto mehr von Herrschaft und Autorität gekennzeichnet, denn die Gemeinde gleicht ihrer Umgebung an. Meistens haben diese Gemeindebündner irgendwie sind sie verbrüdert oder haben ihr eigenes theologisches Seminar, wo ihre Leute ausgebildet werden. So Leute kommen von den Gemeinden auf eine zentrale Stelle, studieren Theologie und gehen zurück in die Gemeinde. Problem. Ein Problem ist, dass Theologie, wenn es nicht von praxisbezogenen Leuten, die wirklich auf der Front geistlich gelehrt wird, häufig zu liberalen Tendenzen, wenn nicht zu einer unpraktischen Handhabung der Theologie führt. Und das fließt dann zurück in der Gemeinde. Das ist der Weg, den man meistens geht. Der Mensch ist einfach so. Eine Gemeindebund wird gegründet und das ist eine Freikirche. Schau mal, Das ist nicht eine Freikirche. Das ist eine freikirchliche Gemeinde. Das ist eine Freikirche. Eine Freikirche ist eine Kirche, liebe Geschwister. In den Worten von einem katholischen Charismatiker, der zum Glauben kam und überlegte, ob er aus der katholischen Kirche austreten soll, angesprochen von zwei Freikirchen, dass er mitmacht bei ihnen, er sagt, Fred, ich trete doch nicht bei einem großen, etablierten Kirche, um bei irgendeiner kleinen Kirche einzutreten. Eine Freikirche ist eine Kirche. Sie wird im Regelfall wesentlich mehr an apostolischem Glaubensgut bewahrt haben, wie die Volkskirche oder Landeskirche. Häufig in ihrer Grundlage ist die Wiedergeburt irgendwie ein wesentlicher Pfeiler der Gemeindemitgliedschaft, aber die Freikirche ist eine Kirche und es gibt nichts daran zu rütteln. Freikirchliche Gemeinden bilden zusammen durch diese Struktur ungefähr eine Freikirche. Und in einer mag man viel mehr reden von der Unabhängigkeit von der örtlichen Gemeinde, aber das können sie nicht leugnen. Das können sie nicht leugnen. Das ist die menschliche Krankheit, wie sie sich äußert. Gegenwärtig drei ganze Bünde in Österreich überlegen, eine anerkannte Kirche zu werden. Zwei davon haben uns angesprochen, ob wir bei ihrem Gemeindebund sein wollen. Aber unser Problem ist folgendes. Das ist nicht das Bild, das wir in der Schrift sehen, von einem Leuchter. So. Wir sehen in der Heiligen Schrift das Bild. Der Herr, unser Haupt, wandelt unter den Leuchtern. Und er redet nicht zu einem Bund von Leuchtern. Er hat mit jeder einzelnen Gemeinde zu tun. Seine Beziehung zu den Gemeinden ist unmittelbar. Er ist das Haupt von jeder Gemeinde. Und es gibt kein Glied dazwischen. Keine regierende Körperschaft von Menschen, die mehr oder weniger irgendeine Verantwortung über die kleineren Bestandteile ausüben. So der Bund ist, wir finden ihn nicht in der Heiligen Schrift. Einheit, zu der nicht alle Gläubige gehören, ist auch nicht eine biblische Einheit. Wie kann ich sagen, ich bin Baptist, ich bin getauft, aber ich bin nicht Baptist, ich benutze Methoden, aber ich bin kein Methodist. Ich habe Ältesten eingesetzt, aber ich bin kein Presbyterianer. Und übrigens, ich bin auch kein Bruder im Sinne von Brüderversammlung. Ich bin einfach ein Bruder, ganz ein normaler, wie du findest in deinem Garten irgendwo, Bruder. Diese Form, Regierungsform, führt unweigerlich zu Zentralismus. Je älter, desto zentraler. Das kannst du an die Gemeindebewegung Europas ganz deutlich sehen. Du kannst beobachten, wie starr ihre Strukturen sind und fast ausrechnen, wie alt sie sind. Drittens, Gruppierungen und Benennungen, die nicht geben die Welt nicht den Eindruck, der Welt den Eindruck eines zerteilten Christus. Immer wieder sind sie vor der Frage gestellt, wer hat Recht hier? Ist da diese Art von Christen und diese Art von Christen und diese Art? Und häufig, diese Einheit ist eine Einheit bestehend aus Gläubigen und Nichtgläubigen. Die Freikirchen mögen ein größeres Gut der apostolischen Glaubens bewahrt haben, aber sie haben trotzdem nicht mehr Berechtigung von der Bibel als die Landeskirche. Es gibt hier kein Vorbild davon. Das Problem ist, wenn wir versuchen, Einheit zu organisieren. Bist du beim Weltkirchenrat? Nein, 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 nein. Das ist mir weitaus zu groß. Bei der Allianz? Und dann stellt eine andere Frage von uns, für uns in Österreich, die Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Gemeinde in Österreich. Einige von unseren Gemeinden sind nicht dabei oder der Großteil, sind immer wieder zur Rede gestellt. Wir haben ein Jahr unsere Jugend von einer Gemeinde nicht geschickt an die Tagung. Die Jugendgruppe ist zwar, macht etwa ein Siebtel der Tagung aus. Aber sie sind nicht gekommen ein Jahr und der Vorwurf kam, wir seien exklusiv, betreiben geistliche Unzucht, haben hochgeistige Lehrer und mangelnde Praxis und sind stolz. Das Problem ist, wenn du Einheit organisierst, selbst mit guten Überlegungen, der Mensch, der nicht da, oder die Gruppe, die nicht dabei ist, wird unweigerlich schief angeschaut. Einheit kann man nicht organisieren. Organisation und Einheit und geistige Einheit ist wie Submission Öl und Wasser. Das ist ein großes Problem. Drittens, wir nehmen Abstand von allen Benennungen, die entweder zu groß oder zu klein sind. Römische katholische Kirche ist zu groß. Katholisch wäre fein. Ich sage schon, ich bin katholisch. Ich gehöre zu der allgemeinen Kirche Christi. Es gibt nur eine Kirche, nicht wahr? Aber mit Rom möchte ich nichts zu tun haben, weißt du? Offenbarung Kapitel 17 und 18, eine Mahlzeit. Ich habe mit Rom nichts zu tun. Assemblies of God. Mein Problem, ich gehöre zu der Assembly of God, aber ich rede nicht in Zungen. Brüderversammlung. Woher kam dieser Name? Sie haben immer wieder gefragt, aber was seid ihr Leute? Bisschen einfach Brüder. Aha, ihr seid die Brüder. The little flock, watch me knee. Die haben versucht, lange Zeit zu sagen, ja, was seid ihr da für eine Gruppe? Ein bisschen einfach Christen und so weiter. Und sie haben bemerkt, in allen Versammlungen waren nicht geistige Lieder, sondern Hymns for the little flock. Lieder für die kleine Herde. So sie sagten, das ist die kleine Herde. Okay, ich bin gerne bereit zu sagen, dass diese Bewegung, Brüderbewegung, wie sie genannt wird, dass ich so viel profitiert habe und mich wirklich identifiziere mit den Grundsätzen und mit den Geschwistern. Aber ich würde nie lernen, dass wir Brüderversammlung sind. Wir sind einfach Christen und das waren die ursprünglichen Grundsätze. Ich bin einfach Christ. Wir benutzen Namen, die die Bibel gebraucht, aber wir benutzen sie nicht, als ob sie unser exklusiver Besitz sind. Wir sind Brüder, wir sind aber nicht die Brüder. Wir sind Christen, wir sind aber nicht die Christen. Wir sind christliche Versammlung, aber wir sind nicht die christliche Versammlung, liebe Leute. Ich würde nicht sagen, ich gehöre zu der Versammlung Schweinfurt. Es sei denn, dass du wirklich meinst, alle Christen, die in Schweinfurt wohnen. Ich gehöre zu der Ausstraße, christlichen Gemeinde in der Ausstraße in Schweinfurt. Oder wir haben einen komischen Namen jetzt, christliche mit kleinen C, nicht christliche Gemeinde, sondern christliche Gemeinde im Vereinshaus Gnigel. Und in Saalfelden sind sie die christliche Gemeinde im in Fessau, Saalfelden. In Hallein sind sie Christen versammelt in der Hauptstraße, heißt es auf ihrer Tür. So der einzige Unterschied, den wir machen zwischen uns und anderen Christen, das einzige Trennende, was wir der Welt zeigen wollen, ist die Ortsbezeichnung. Einfach eine Entfernung von 10 Kilometern. Ich würde nie behaupten, wir sind die einzige Christen oder die christliche Versammlung in St. Johann, obwohl nur eine Gemeinde sich da trifft. Ich glaube, ich kenne gläubige Katholiken, ich kenne Leute aus der Pfingstgemeinde nicht weit weg, die wohnen in St. Johann. Ich würde nie sagen, wir sind die christliche Gemeinde in St. Johann. Wir sind die christliche Gemeinde in der Venediger Straße St. Johann. Die traurige Tatsache ist, dass heute selbst, wo der Ort klein genug ist und die Anzahl der Gläubigen klein genug, eine Gemeinde zu sein, es sind mehrere Gemeinden. Ich habe diese Dinge präsentiert in einem Bundesland in Österreich und habe geredet mit den Missionaren. Sie wollten hören über evangelistische Strategie. Ich redete das erste Mal über Einheit des Leibes. Dann bekam ich einen Brief von einem Baptistenprediger und ihre Gemeinde heißt jetzt Christliche Gemeinde in der Quellenstraße Klagenfurt. Und er nennt sich nicht mehr Pastor oder sowas. Er ist ein Bruder in der Gemeinde. Er ist immer noch seinen Baptistenprinzipien treu, aber klug genug zu wissen, dass ein Katholik das nicht versteht. Was bist du, McDonald's oder Burger King? Oder irgendwas, right? Die sind nicht so dumm. Und pass auf mit diesem freien Evangelisch. Das ist das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Ich war oben in einer Versammlung in Westerwald und ich las auf diesem Zettel frei evangelisch. Ich sagte, ich habe gemeint, ihr wart einfach eine Versammlung. Oh, natürlich sind wir eine Versammlung, aber wir müssen eine Körperschaft haben und es erscheint nur auf unsere Plakaten und so weiter. Wir sind nicht frei. Ich sagte, seid ihr evangelisch? Oh, nein, wir sind nicht frei evangelisch. Und seid ihr besonders frei? Wir sind einfach Christen und so weiter. Das ist, ich sagte, aber ihr nennt euch frei evangelisch. Er sagte, das ist nur ein Name. Das ist, so und so. So dann habe ich geredet in der Ortschaft. Es war dieser Gedenktag zu dem Opfer der beiden Weltkriege. Und ich habe gepredigt. Und viele Leute waren da. Und ich habe das Evangelium gepredigt. Als amerikanischer Soldat. Und ich erzählte ein bisschen. Das war interessant für die Leute. Und ich habe gepredigt. Und die Leute waren angetan. Dann sagt der Bürgermeister, wir wollen die Leute uns besonders bedanken bei den Leuten von der Freikirche. Der Bruder hatte gerade gesagt, wir sind keine Freikirche. Er bekannte sich mit seinen Lippen und in seinem Leben irgendwie zu dem Prinzip, das wir schon gesehen haben. Aber in seinen Namensgegen steht doch Freikirche. Und er will, dass ein ungläubiger Bürgermeister das schätzt. Du, wenn ich herumlaufen würde mit einem Hakenkreuz, was würdet ihr denken über mich? Sag ich, oh, das hat mit meiner Gesinnung nichts zu tun. Nein, das ist ein arges Beispiel, aber weißt du? Das ist all das, was die Welt dann sehen kann. Wir haben Joshua in der Schule gefragt, was er wohl sei. Alles ist an sein Zeugnis gestanden. Was war er? Protestant und evangelisch und freievangelisch und Freikirche und Christengemeinde. Das sind die Pfingstler, sie sind ein bisschen bekannt. Und dieses Mal, sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Und eine Lehrerin fragte, Joshua, was bist du eigentlich? Und er sagte, wir sind Christen. Wir treffen uns wie die Urchristen und wir lesen die Bibel und wir tun, was sie sagt. Ich habe gedacht, für ein 12-jähriger Bub, das ist ein gutes Bekenntnis. Denn hier haben wir eine Chance zu bekennen, was wir glauben, nicht wie unsere Schublade heißt. Und wenn du Gebrauch machst von dem Namen evangelisch in Österreich, es tut mir leid, aber dieser Name ist schon gebraucht. Und Leute fühlen sich ein bisschen betrogen, wenn du das gebrauchst, weil du in Wirklichkeit diese Stigmate von Sekte ausweichen willst. Denn ich sage evangelisch, ich lasse das Wort fallen und das heißt, wir sind keine Sekte. Und sei ehrlich, das ist, was du sagen willst. Denn die Leute draußen, die reden mit dir, sie meinen nicht, oh, Frank glaubt an das Evangelium. Er ist bekehrt. Deswegen ist er evangelisch. Sie meint, er ist lutherisch. Und ich mache Gebrauch von diesem Wort. Und auf einmal gibt es 20 Millionen von uns. Und wie kann man uns eine Sekte nennen? Seht ihr die Logik? Und ich sage es ganz ehrlich. In einem Gespräch, warum sagst du, du bist irgendwie evangelisch? Es ist dieses Problem. Aber was man tun kann, ist, man kann erklären schon, dass historisch gesehen die evangelische Kirche in ihrem Ursprung hat das verkündigt im Großen und Ganzen. Aber weißt du, wir sind Christen, wir glauben an die Bibel und das ist ein faszinierendes Buch. Und da bist du bei einem Gespräch, sonst bist du in einer Schublade. Ich möchte nur fragen zum Schluss bei dieser Betrachtung, genügt uns der Name Christi oder nicht? Ist Christ der Name, in unter dem die Christen gelitten haben, 1. Petrus Kapitel 3, ist der Name genug für uns? Ich glaube, dass sie ist genug und sie bekennt sich zu dem, was wir wirklich glauben. Wenn du evangelisch bist, dann gut. Wenn du besonders frei bist, dann okay. Aber was das heißt in Wirklichkeit ist, dass du evangelisch bist, aber nicht landes, sondern frei evangelisch. Wenn du jetzt wisst, was du bist, gut. Ich habe nichts dagegen. Es ist nur diese Dinge, die Welt versteht das nicht. Sie versteht das nicht. Und das ist nicht eine glaubwürdige Darstellung der Einheit des Leibes Christi. Nur ein paar Minuten über das vielleicht das Wesentlichste, das Hauptsein Jesu Christi. Wir können es vielleicht so zusammenfassen: Wir erkennen unser himmlisches Haupt dadurch an, dass wir kein irdisches Haupt anerkennen. Es gibt einen Mann, der sitzt in Rom. Ausnahmsweise ist er kein Italiener. Italiener sind wirklich besser geeignet für diese Posten. Aber er behauptet, Nachfolger Petrus zu sein. Ja? Und Leute fragen mich, was ich meine. Wollt ihr meine kurze Antwort hören? Okay, gut, er ist sein Nachfolger Petrus. Petrus sagte einmal zu einem Bettler: Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi stehe auf und wandle. Du zeigst mir den Papst, der das sagen kann. Und ich zeige dir den Nachfolger Petrus. Du brauchst nur den Zug fährt, den Mann am Anfang der Sukzession anschauen, Petrus. Und schau den ganzen Rest an, Leute. Sind sie Nachfolger Petrus? Das ist logisch. Aber ein Italiener könnte das aufziehen, ich glaube. Polo tut es auch. Es kann aber sein, und ich möchte das nicht behaupten, dass es immer so ist, aber manchmal ist es so, dass der Pastor oder der Missionar oder häufig die Frau des Missionares das tatsächliche Haupt der Versammlung ist. Wie eine Frau von einem Missionar sagte: Er ist das Haupt und ich bin das Haus, das das Haupt bewegt. Sagte sie über ihre Ehe. Ich hoffe, dass es alles ein Spaß war. Aber es würde nicht erbaulich sein, mitzuteilen, warum ich das gesagt habe, warum über die Frau des Predigers oder des Missionars, aber es kann sein. Bloß weil man ein Einmannsystem hat, heißt es nicht, dass Christus nicht das Haupt der Gemeinde ist. Ich glaube, dass es tatsächlich möglich ist, obwohl es nicht ideal ist und nicht biblischen Prinzipien entspricht. Ich glaube, dass es Männer Gottes gibt, die im Laufe der Geschichte der Kirche das an den Tag gelegt haben, dass sie amtierende Prediger waren und tatsächlich, dass die Gemeinde des Hauptseins des Herrn anerkannt hat. Seien wir bitte nicht zu überheblich in unsere Grundsatz hier. Zweitens, wir erkennen das Hauptsein Christi an, dadurch, dass wir kein irdisches Hauptquartier anerkennen. Leute fragen mich, aber wer ist der Oberhaupt eurer Gruppe? Ich sagte, ja, unser Hauptquartier, denn der Hauptquartier, im Hauptquartier, wo ist das? Im Himmel. Das ist unser Haupt. Unser Hauptquartier ist Himmel, nicht in Brooklyn, New York, nicht in Rom, nicht in Bergneustadt, nicht in Hückeswagen oder irgendwo. Unser Hauptquartier ist wo unser Hauptquartier im Himmel. Ich habe mit einem Mann geredet in einer Gemeinde, es war eigenartig, das erste Mal, wo es je passiert ist. Ich war mit Geschwistern zusammen, sie haben mir das Brot nicht brechen lassen. sagte Wahnsinn. Und ich hatte meinen Brief schon zwei Wochen vorausgeschickt und ganz klar formuliert und die Brüder hatten unterschrieben und da waren wir halt. Ja. Und er musste, einer der Brüder musste mir das erklären, dass irgendwie ich ein unreines Tier bin oder irgendwas und ich kann nicht hier teilnehmen, ich habe es sonst nicht verstehen können. Das war das erste Mal in meinem Leben, wo ich unter Christen war und wir waren so ähnlich, es kam mir so komisch vor, denn die waren genau wie wir, außerdem, dass sie die Lieder langsamer gesungen haben. Und die Pausen waren länger zwischen Beiträgen. Aber sonst waren sie genau wie wir. Und ich konnte nicht teilnehmen. Ich verstand das nicht und ich bat um Erklärung. Ich sagte, lieber Bruder, ihr habt betrachtet heute Morgen Psalm 102. Weißt du, wer der einsame Vogel auf dem Dach war? Das war Fred Colvin heute Morgen. Ich war wie ein Pelikan in der Wüste. Ich war ganz alleine. Ich habe geschwärmt von Jesus und ich saß da und ich musste das zur Kenntnis nehmen, das Brot irgendwie auf geheimnisvolle Weise und ich rausgegangen ist und der Kelch war noch schneller. Und ich dachte, ja, das ist wirklich gewaltig, die Einheit des Leibes, habe ich gedacht. Dann sagte er, ja, aber weißt du, Fred, es ist so. Du bist nicht irgendein Christ. Du bist verbunden mit all diesen neuen Versammlungen. Und wir sind so begeistert von dem, was der Herr tut. Aber wie in der Bibel wäre es notwendig, dass einer wie Barnabas geht und euch besucht, um euch ein bisschen besser kennenzulernen. Ich sagte, ja, Brüder, das ist richtig. Und Barnabas kam hin und als er die Gnade Gottes sah, freute er sich und er mahnte die Christen in Antiochien zu verharren bei Hückeswagen. Der war ziemlich schockiert. Ich sagte, Bruder, Barnabas hat die Christen ermahnt zu verharren bei dem Herrn. Und das tun wir. Das tun wir. Wir erkennen kein Hauptquartier an und keine Gruppe von Menschen, die uns sagen, was wir örtlich tun sollen in diesen Fragen. Wir stehen vor dem Herrn. Wir üben Gemeindezucht. Und wenn eine Gemeinde Gemeindezucht nicht übt, eine Nachbargemeinde hat die Verantwortung, der Gemeinde aufmerksam zu machen auf ihr Fehler. Weißt du, abhängig sein von dem Herrn allein heißt nicht unabhängig sein von allen Christen. Paulus hat Menschen darauf aufmerksam gemacht, Johannes hat Menschen darauf aufmerksam gemacht. Und wenn die Ältesten an einem Ort den notwendigen Mut nicht aufbringen, zu handeln im Auftrag des Herrn, haben andere Versammlungen den Auftrag, sie zu ermahnen vom Wort Gottes. Aber nicht ein Präzedenzfall einzuleiten, wo Christen überall spalten über irgendeine Frage. Wir kennen kein Hauptquartier an und keine Treue an irgendeine Gemeinde, die besonders einflussreich ist, sei sie Park Street oder irgendwo sonst. Und letztlich, wir erkennen das Hauptsein unseres Herrn an direkt. Ein schöneres Bild davon wird man kaum finden als in Apostelgeschichte Kapitel 13, wo fünf begabte Männer, wenn nicht Ältesten, bestimmt die Verantwortlichen vorläufig für die Gemeinde, sich trafen vor dem Herrn in Fasten und Beten. Sie dienten dem Herrn. Ich finde das ein wunderbarer Vers. Dem Herrn dienend in Fasten und Beten. Ich weiß nicht, ob du das je erfahren hast, aber das tut man nicht so beiläufig, Fasten und Beten. Einmal haben wir gefastet und gebetet als Leiter in St. Johann und wir haben vergessen, aber die Hausfrau zu sagen, dass wir nicht essen. Sie hat einen riesen Ding gekocht, weißt du, so schön, gell? Was war das? So gut gerochen. Dann sind wir überrascht von diesem Mittagessen. Und Rolf, der ist der Größte unter uns, so ein trockenes Erne, war so groß. Rolf sagte, Brüder, was meint ihr? Tun wir uns fasten für etwa eine halbe Stunde unterbrechen. Ich
So wir haben uns gefastet eine halbe Stunde unterbrochen und dann haben wir wieder gefastet. Das ist nicht gerade, was gemeint war hier. Das ist eine Gruppe von Männern, die sich so verantwortlich betrachten vor dem Herrn für die Belange der Versammlung und für das Werk des Herrn, dass sie verzichten, dass sie auf das notwendige Brot verzichten auf Zeit, um besondere das Anliegen des Werkes des Herrn vor ihm zu bewegen. Und der Himmel sprach. Und der Himmel wird nie leise oder schweigen, wenn wir ganz bewusst anerkennen die Herrschaft, das Hauptsein des Herrn in unserer Versammlung. Liebe Geschwister, das ist aber nicht etwas, was nur die Ältesten tun. Das ist Aufgabe von allen Gemeindegliedern, aber besonders von denen, die eines Tages vor dem großen Hirten stehen werden und Rechenschaft abgeben werden für ihre Betreuung der Seelen. Sie ist seine Gemeinde. Leider ist es so, dass öfters bei einer Sitzung Leute sind da mit ihren vorgefassten Programmen und Meinungen und natürlich, sie tun das ein bisschen mit einem bisschen ein Aufstrich da von Hauptsein Jesu Christi, dadurch, dass sie beten, oh Herr, für uns heute Abend ist kein menschlich, das ist nicht menschlich unter uns heute Abend und das Ganze. Aber häufig ist das nur eine oberflächliche Sache. Es sollte wirklich unser Bemühen sein, uns danach zu ringen, was möchte er in unserer Versammlung verwirklichen. Und ich glaube, das ist ein großer Segen, wenn der Leib am Ort wirklich zum Ausdruck bringt, was das himmlische Haupt will. Andere Stellen, die man vielleicht zu diesem Thema lesen sollte, wären 1. Petrus Kapitel 5 und Hebräer 13. Jedenfalls, wir wollen hier auf Erden Stellvertreter Christi insofern sein, dass Leute an unserem persönlichen Leben, aber auch an unserem Gemeindeleben ablesen können, etwas vom Himmel. Wir haben bloß heute Abend leider reden können von Fragen, wie wir in unser gemeinsames Zeugnis in der Organisation und in der Ausrichtung den Himmel anerkennen können. Vielleicht ein sogar größeres Thema ist das Thema, das wir gestern Abend für fast eineinhalb Stunden besprochen haben, Liebe untereinander. Aber da wir gestern Abend und in den ersten zwei Abenden diese Werte vor Augen geführt haben, habe ich mich getraut, trotz dem Gebet gestern ein bisschen zu reden über Struktur.